ARD.
Welt macht China. Woher kam Corona und wie sinnvoll war Chinas Null-Covid-Politik? Das machen wir in dieser Folge 5 Jahre nach dem Ausbruch von Corona zum Thema. Alles ist möglich. Der Ursprung könnte in den USA oder aber in China liegen. Das sei mittlerweile schon eine politische Frage, sagte jemand auf der Straße in Beijing. Für den Infektionsforscher Fabian Lehndatz ist das aber eine wissenschaftliche Frage.
Also ich glaube, diese Wuhan-Markt-Geschichte, das kann man wirklich als gute, solide Hypothese inzwischen formulieren und auch wirklich absolut die wahrscheinlichste.
Die Aufarbeitung ist schwierig. Schon während der Pandemie gab es keine offene Debatte über Corona-Maßnahmen und Corona-Politik.
There is no channel to discuss these openly, transparently and based on scientific facts and scientific knowledge.
Es gab keinen Kanal für eine offene, transparente Diskussion, die sich auf wissenschaftliche Fakten bezieht, sagt dieser Hongkonger Pandemie-Experte Jingdong Yan. Was wissen wir über den Ursprung der Corona-Pandemie und wo müsste mehr geforscht werden? Welche Null-Covid-Maßnahmen in China waren sinnvoll und welche nicht? Wie funktioniert die Aufarbeitung der Corona-Pandemie in China? Darum geht es in dieser Welt macht China-Folge. Mein Name ist Joyce Lee. In China hat vor 5 Jahren alles begonnen. Im Dezember 2019 gab es die ersten Fälle eines neuartigen Coronavirus. Dann gab es fast 3 Jahre lang diese ganz harte Null-Covid-Politik mit der strengen Quarantäne, dem Lockdown von Millionen Städten, der Kontaktnachverfolgung per App und fast komplett geschlossene Grenzen gab es auch. So streng wie fast nirgendwo anders war diese Null-Covid-Politik. Bevor wir über die wissenschaftliche Aufarbeitung sprechen, deshalb erstmal eine Frage an den ARD-Korrespondenten Benjamin Eisel. Du bist mitten in der Pandemie im Herbst 2021 nach Beijing gekommen. Was ist das Erste, das dir durch den Kopf geht, wenn du an die Pandemie denkst?
Ja, so ein paar Dinge, von denen du eben schon gesprochen hast. Zum Beispiel diese Quarantäne. Ich musste ja 3 Wochen in einem Hotelzimmer verbringen, alleine, bevor ich überhaupt ins Land durfte, wurde da regelmäßig getestet. Dann anschließend diese Überwachung mit den Apps, mit den Tracing-Apps, die man immer auf seinem Smartphone haben musste. Die regelmäßigen Tests, dann diese Angst vor Isolation. Also man hat ja immer irgendwie Angst, nicht, dass man Corona kriegt, das war sehr unwahrscheinlich lange Zeit, aber eben, dass man in der Nähe eines Falls war. Und dann war es tatsächlich so, dass die Leute eingesperrt haben. Für mehrere Wochen zum Teil, bis eben klar war, dass man nicht Corona hatte. Und ganz klar auch die Dabeis, die Leute in diesen weißen Anzügen. Also das hat schon Spuren bei mir hinterlassen.
Kurz der Blick nach China heute. Was ist denn bei den Menschen am meisten hängen geblieben? Also wie schauen Sie heute auf die Pandemie?
Die meisten Leute, zumindest ist das mein Eindruck, die schauen gar nicht mehr auf die Pandemie. Das Thema existiert so gut wie gar nicht mehr im Alltag. Seitdem das Virus außer Kontrolle geraten ist, Ende 2022 und sich fast alle gleichzeitig angesteckt haben, viele auch gestorben sind, scheint es so, als habe es Covid tatsächlich nie gegeben, zumindest von Regierungsseite. Die sprechen überhaupt nicht drüber und es gibt auch keine Aufarbeitung und auch viele Menschen scheinen das eben vergessen zu wollen. Wir haben uns in Beijing mal auf der Straße umgehört und zum Beispiel dieser 33-Jährige, der wollte seinen Namen nicht nennen, aber er sagt, ja, eigentlich ist alles wie vorher. Er sagt, ja klar, die Kontrolle war streng während den Pandemiejahren, aber nachdem alles wieder zur Normalität zurückgekehrt ist, wie er sagt, gibt es keine Auswirkungen aufs Leben, auf den Alltag, auf die Arbeit. Eigentlich alles wie vor Covid. Und das haben ganz viele so ähnlich gesagt, die wir befragt haben. Und das höre ich auch immer wieder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und das stimmt ja auch. Von diesen Pandemie-Maßnahmen ist nichts mehr übrig. Und auch von der zusätzlichen Überwachung während Corona per App unter anderem ist auch nichts mehr übrig. Auch wenn es natürlich weiterhin viel Überwachung gibt in China.
Also gab es wirklich nichts, was sich wegen der Pandemie bei den Menschen und der Gesellschaft verändert hat?
Ja klar, auch wenn viele Menschen sagen, alles ist wie vorher, zumindest gibt es diese Maßnahmen nicht mehr. Ich glaube schon, dass sich Dinge verändert haben und dass es was mit den Leuten gemacht hat. Zum Beispiel die, die lange eingesperrt waren. Shanghai zum Beispiel, da waren die Menschen 2 Monate zum Teil in ihren Wohnungen eingesperrt. Manchen Leuten wurde der Hund totgeschlagen vor den eigenen Augen. Und manche Leute sind zu Hause gestorben, weil kein Rettungswagen kommen konnte. Und das macht natürlich was mit den Menschen. Und dann gab es ja auch Proteste zum Ende der Pandemie. Viele Leute, die da mitgemacht haben, die wurden eingesperrt. Manche sind bis heute nicht frei. Und generell, ja, versuchen einfach viele jetzt nach vorne zu blicken und manche versuchen sogar, ja, was Positives zu sehen in der Pandemie. Li Rong zum Beispiel aus Beijing, sie ist 46 Jahre alt. Sie sagt, dass sie vor Corona immer sehr beschäftigt war, viel zu tun hatte und dann während der Pandemie ja mehr zu Hause geblieben ist. Und sie hat dadurch die Bedeutung, sagt sie, des Lebens und auch ihrer Familie neu verstanden. Und sie hat auch gesagt, sie hat gelernt, naja, man muss nicht unbedingt im Leben was erreichen, man kann auch so glücklich sein und sie hat sich davor viel weniger um ihre Familie gekümmert als jetzt. Und sie sagt, auch in ihrer Firma sei es jetzt entspannter, weniger Konkurrenzkampf zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Aber sie sagt auch, dass die wirtschaftliche Situation in China schlecht ist und dass das Unternehmen es nicht so leicht hat wie früher. Und die Wirtschaft ist tatsächlich ein großes Thema in China gerade. Die hat sich nämlich seit dem Ende der Null-Covid-Politik überhaupt nicht so erholt wie erwartet und die steckt tief in der Krise wie lange nicht mehr.
Später sprechen wir auch noch mal mehr über die gesellschaftliche Aufarbeitung. Jetzt aber erstmal zu der Frage, woher kam das Coronavirus? Auch 5 Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie sucht die Wissenschaft immer noch nach dem Ursprung des SARS-CoV-2-Virus. Es gibt verschiedene Theorien dazu. Es gibt unterschiedliche Untersuchungen, Berichte und Behauptungen. Axel Dorloff aus dem Weltmacht-China-Team. Du warst ARD-Korrespondent in Beijing, als es Ende 2019 mit Corona angefangen hat. Jetzt bist du unter anderem Wissenschaftsreporter beim RBB 24 Inforadio. Es gibt ja verschiedene Theorien dazu, wie das Coronavirus damals in die Welt kam. Wie weit ist die Aufarbeitung da gerade?
Ja, es gibt, wie du richtig sagst, unterschiedliche Theorien dazu. Zum einen gibt es die sogenannte Laborthese. Danach stammt das Coronavirus aus einem wissenschaftlichen Labor. Um genau zu sein, es gibt sogar unterschiedliche Laborthesen. Darüber reden wir später nochmal detaillierter. Aber um es gleich zu sagen, diese Laborthese, Thesen gelten in großen Teilen der Wissenschaft als eher unwahrscheinlich. Viele halten sie für politisch motiviert, ohne überzeugende Belege. Viel wahrscheinlicher ist dagegen, dass es einen natürlichen Ursprung für das SARS-CoV-2-Virus gibt. Einen Ursprung, der im Zusammenhang mit dem Fisch- und Wildtiermarkt in der chinesischen Stadt Wuhan steht, der auch von Anfang an im Fokus stand. Und dazu habe ich mit Fabian Lehndatz gesprochen. Er ist einer der renommiertesten Experten für Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden. Und er ist Gründungsdirektor des Helmholtz-Instituts für One Health in Greifswald und auch Professor an der Universität Greifswald. Und er sagt, es gibt mittlerweile viele Untersuchungen, die auf einen natürlichen Ursprung auf dem Markt in Wuhan hinweisen.
Eine ist zum Beispiel, dass anhand von Abstrichen, also Tupferproben, die an verschiedenen Ständen dieses Marktes genommen wurden, gezeigt wurde, dass sowohl das Virus sehr früh dort vorhanden war, viel früher, als wir es woanders gesehen haben, als auch, dass eben auf genau diesen Markt die klassischen Verdächtigen, sogenannten Zwischenwirte, also Marderhunde, andere Karnivoren eben gehandelt wurden. Und das sind natürlich schon sehr, sehr gute Hinweise in Richtung Markt.
Das heißt, um das zu verstehen, diese Abstriche von dem Markt in Wuhan zeigen eine Vermischung der DNA von Marderhunden und dem Coronavirus. Was heißt das dann aber konkret?
Genau, diese Proben wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet und enthielten auch tierisches Genmaterial, unter anderem vom Marderhund, ein Pelztier, der wegen seines schönen Felles gezüchtet und dann auf diesen Märkten verkauft wird. Diese Proben wurden Anfang 2020 genommen, also genau zu der Zeit oder etwas später, als Corona ausgebrochen ist. Und sie beweisen, dass Marderhunde auf dem Markt in Wuhan wirklich mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Der Marderhund steht damit als sogenannter Zwischenwirt im Verdacht. Ein Zwischenwirt, der das Virus auf den Menschen übertragen haben könnte, selbst aber von einem anderen Tier infiziert wurde. Das könnten wiederum Kleinsäugetiere wie Fledermäuse sein. Es gibt vor allem im Süden Chinas, riesige Wildtierfarmen, auf denen diese Marderhunde gezüchtet werden. Und genau dahin führt die Spur, hat mir der Zoonosenexperte Fabian Lehnertz erklärt.
Wenn man sich vorstellt, diese Tiere werden ja auf engstem Raum in Käfigen gehalten und dort gezüchtet. Und diese Käfige, diese Farmen sind nicht gut abgeschirmt vor den dort natürlicherweise vorkommenden Wildtieren, zum Beispiel Fledermäuse, ja, die, wo wir wissen, dass die ein großes Spektrum an Coronaviren, auch nahe verwandte Coronaviren, tragen. Die kommen ziemlich nah an diese Käfige dran, die werden sogar angezogen, weil eben dort aufgrund des Kotes und toter Tiere ein Paradies für Fliegen ist und andere Insekten. Und die wiederum sind gern gesehene Nahrung von den Fledermäusen. Da kann man sich also durchaus vorstellen, dass eben direkt eine Fledermaus gestorben ist, in so einen Käfig gefallen oder auch über den Kot der Fledermäusen, wo man das Virus herrlich nachweisen kann zum Beispiel und auch anzüchten kann, dann eben die Kontamination in diese in Gefangenschaft gehaltene Wildtierpopulation eingebracht wurde.
Ich fasse das kurz nochmal zusammen. Die vielen Insekten auf diesen Farmen, die ziehen die Fledermäuse an. Die Fledermäuse kommen dann wiederum mit den Marderhunden in Kontakt und übertragen das Coronavirus. Die Menschen haben sich dann auf dem Markt in Wuhan angesteckt, wo diese Marderhunde gehandelt wurden. Das ist die Hypothese des natürlichen Ursprungs. Es gibt aber auch noch andere Theorien zum Ursprung der Pandemie. Kürzlich erst hat das US-Repräsentantenhaus einen Bericht veröffentlicht. Worum geht es da?
Ja, diese Untersuchung wurde von den Republikanern angeführt mit dem Ergebnis, dass die Corona-Pandemie auf einen chinesischen Laborunfall zurückgeht. Auch darüber habe ich mit unserem Experten Fabian Lehnertz gesprochen. Er hält das für politisch motiviert, weil diese Hypothese so schöne Schuldzuweisungen erlaubt. Und deswegen sei sie vermutlich auch so beliebt.
Das sind politisch gewollte Hypothesen, ja. Also ich glaube, da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen und gucken, wo sind die Quellen dafür, wie ist das wirklich unterstützt. Und aus wissenschaftlicher Sicht halte ich das alles für leider sehr unglaubwürdig. Also wenn man sich das anschaut, dann wird man da nichts drin finden. Oder sogar Behauptungen wie zum Beispiel, dass die genetische Signatur nur im Labor gefunden wurde, ist schlichtweg falsch. Es gibt hochrangig publiziert von anderen Wissenschaftlern begutachtete Artikel, die das widerlegen. Also und da spätestens schrillen dann die Alarmglocken, dass man sich denkt, dann ist der Rest des Berichtes wohl auch weniger solide. Und nur weil viele Leute daran glauben, heißt es nicht, dass es wahr ist.
Und es ist übrigens auch nicht die einzige Laborthese. Es gibt noch eine andere, die China befeuert und in der behauptet wird, das Coronavirus stamme aus einem US-Militärlabor. Das ist auch wissenschaftlich nicht überzeugend, erfreut sich in China aber großer Beliebtheit.
Ja, da wird uns Benjamin gleich noch etwas mehr zu erzählen. Um aber nach vorne zu blicken, was müsste jetzt näher untersucht werden, um mit absoluter Sicherheit sagen zu können, woher das Coronavirus SARS-CoV-2 stammt?
Ja, das habe ich Fabian Lehnertz auch gefragt. Er war nämlich 2021 Teil eines Expertenteams der WHO. Internationale Wissenschaftler sollten damals den Ursprung von Corona untersuchen und sind dafür nach China gereist. Er selbst war zwar nicht mit in China, war aber ständig und dauernd mit der Gruppe in Kontakt und hat die Berichte mitgeschrieben. Und dieses Wissenschaftlerteam hat schon 2021 gefordert, wir müssen uns diese großen Pelztierfarmen genauer angucken, auf denen diese Marderhunde oder auch Schleichkatzen gehalten werden, die entweder wegen ihres Fells oder wegen der Tierversuche verkauft werden. Das ist aber bis heute nicht passiert und das bedauert auch der Zoonosenexperte Lehnertz.
Was schade ist, dass es da noch keine weiteren systematischen Untersuchungen gibt, genau um diese Pelztierfarmen drumherum, dass man dort eben Fledermäuse gefangen hat, um zu schauen, ist denn sozusagen die Urgroßmutter aller unserer SARS-CoV-2-Viren dort unter diesen an den Menschen angepassten Fledermausarten zu finden. Also da ist noch eine große Forschungslücke.
Und genau deshalb gab es damals auch die starke Empfehlung der WHO, dass es weitere Anstrengungen geben muss, um diese Forschungslücke zu schließen.
Also es ist wenig passiert. Welche Rolle spielt China denn bei dieser wissenschaftlichen Aufarbeitung? Wie beteiligt sich das Land bei der Suche nach dem Ursprung von Corona?
Ja, also man kann, glaube ich, sagen, es gibt Forschung dazu, auch in China, aber die internationale Forschungsgemeinde bekommt längst nicht alle Daten, die die Chinesen vermutlich haben. Wenn wir zum Beispiel die Abstriche aus dem Markt in Wuhan nehmen, über die ich vorhin erzählt habe, die eine Vermischung der DNA von Marderhunden und dem Coronavirus zeigen, das war ein Zufallsfund der Wissenschaftler. Forscher des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und Prävention, kurz CCDC, haben diese Sequenzen 2023 in eine frei zugängliche ursprüngliche Genomdatenbank eingestellt. So ist das im Rahmen der internationalen wissenschaftlichen Kooperation eigentlich auch üblich. Und ein Team von rund 20 Forschern aus Kanada, aus Frankreich hat diese sehr spannenden Hinweise entdeckt, analysiert und die Wissenschaftler haben ihre chinesischen Kollegen daraufhin kontaktiert und die haben diese Daten dann 2 Tage später aus dieser frei zugänglichen Genomdatenbank löschen lassen. Die Daten waren aber zu diesem Zeitpunkt schon heruntergeladen und die Ergebnisse sind dann wissenschaftlich auch publiziert worden.
Die Daten sind von den Chinesen wieder gelöscht worden, hast du gesagt. Wissenschaftler beklagen ja immer wieder die schwierige Zusammenarbeit mit chinesischen Behörden. Welche Kritik gibt es denn da konkret an Chinas Umgang mit Informationen über das Coronavirus?
Es gibt ja im Prinzip seit Beginn der Corona-Pandemie den Vorwurf, China verschleiert, China verzögert, China teilt seine wissenschaftlichen Daten nur sehr bedingt oder arbeitet nicht wirklich an der Aufklärung zum Ursprung des Coronavirus mit oder arbeitet für sich allein und wir wissen nichts davon, warum sich China sperrt. Das habe ich auch unseren Experten Fabian Lehndatz vom Helmholtz-Zentrum gefragt.
Ich denke, die Motivation, da nicht mehr zu machen, ist eine andere als wir hier interpretiert haben. Wir haben immer gedacht, die haben was zu verschleiern, irgendwas Richtung Labor. Meiner Meinung nach ist es eher, dass dieses Thema der Wildtierzucht, wie die gehalten werden, wie sie gehandelt werden, das war schon bei SARS-CoV-1 bekannt und es wurde gewarnt, dass diese Art des Umgangs mit Tieren eben Gefahren birgt und zum Beispiel eben, dass neue zoonotische Erreger sich dort wunderbar ansiedeln können. Ja? Und ich glaube, das ist das, worüber nicht sehr offen berichtet wurde und wo vielleicht zu viel wissenschaftlich sehr angemessen gewesen wäre aus chinesischer Sicht. So. Aber das sind 2 verschiedene Paar Schuhe und ich glaube, das wurde stets vermengt.
Und auch der Vorsitzende der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros, hat immer wieder die chinesische Informationspolitik scharf kritisiert. Und bis heute gab es ja auch, nach der von 2021, keine weitere WHO-Mission, die in China nach dem Ursprung von Corona suchen soll.
Axel Dorloff, danke dir. Wir haben eben gehört, die wahrscheinlichste Theorie ist die, dass es einen natürlichen Ursprung gab. Wie das in China diskutiert wird und welche Form der Aufarbeitung auch über die strenge Null-Covid-Politik dort stattfindet, dazu hören wir jetzt nochmal unseren ARD-Korrespondenten in Beijing, Benjamin Eisel. Ben, was glauben die Menschen in China, woher das Coronavirus kommt?
Die meisten, die ich jetzt befragt habe, die haben gesagt, ja, wir wissen es nicht. Das sei nichts für die einfachen Leute, haben auch viele gesagt, das hört man oft. Es bringe auch nichts, jetzt danach zu suchen, war auch eine Antwort, die ein paar Mal kam. Sowas in der Art hört man oft in China. Die 38-jährige Zhu Yuying, die hat mir das hier gesagt. Hier, sie sagt, das sei schwer zu sagen, woher das Virus stammt. Das sei schon eine Frage, die jetzt auf der politischen Ebene sei. Und sie sagt, alles ist möglich. Man sagt, es kommt aus den USA, es könnte aber auch aus China stammen und dann in die USA gebracht worden sein und dann wieder zurück nach China geschleppt worden sein.
Das kommt mir bekannt vor, also diese Theorie kommt mir super bekannt vor von einer meiner Verwandten. Sie hat nämlich auch mal gesagt, dass das Coronavirus aus einem Labor der USA eingeschleppt wurde. Aber das sagen ja nicht nur meine Verwandte oder auch die Zhu Yuying, mit der du gesprochen hast, das sagt ja auch die chinesische Regierung.
Genau, da werden immer wieder Fährten gelegt, kann man fast sagen. Und das wird von Menschen eben auch aufgegriffen und unter anderem über Social Media verbreitet. Axel hat ja schon diesen Bericht erwähnt aus einem von US-Republikanern geleiteten Parlamentskomitee in Amerika, der zu dem Schluss kam, dass das Virus aus einem Labor in China kam. Völlig unabhängig, wie realistisch das ist, das triggert die Staats- und Parteiführung in China und dementsprechend reagiert sie auch darauf. Hier der Sprecher des Außenministeriums, Lin Jian. Das hat Lin Jian Anfang Dezember 2024 gesagt und erstmal verurteilt er diese US-Untersuchung als politisch und er sagt, die USA sollten aufhören, andere Länder zu beschuldigen und dann dreht er den Spieß um und sagt, die USA sollten doch erstmal selbst ihre Daten der ersten Fälle zur Verfügung stellen, an die Weltgesundheitsorganisation weitergeben und so weiter und die Situation in Fort Detrick offenlegen und eine verantwortungsvolle Erklärung liefern. Fort Detrick, das ist eine Militärbasis im US-Bundesstaat Maryland und chinesische Propagandisten haben schon öfter eine Verschwörungstheorie verbreitet, die darauf schließen lässt, dass das Coronavirus dort hergestellt wurde und dann nach China gebracht wurde im Rahmen der Militär-Weltspiele. Die haben 2019 in Wuhan stattgefunden und da waren auch US-Soldaten dabei. Und der Sprecher sagt das jetzt nicht so konkret, aber er deutet das an und das nährt natürlich diese ganzen Theorien in China. Das Problem ist, dass das Ganze nie vollständig wissenschaftlich aufgearbeitet wurde.
Nie vollständig aufgearbeitet wurde nicht nur der Ursprung der Pandemie in China, sondern auch der Umgang damit. Es gab viele schlimme Geschichten aus den chinesischen Lockdowns. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Es galt die strikte Null-Covid-Politik, bis sie nicht mehr funktioniert hat, bis die hoch ansteckende Omikron-Variante nicht mehr durch die Politik aufzuhalten war und die Regierung alle Maßnahmen auf einmal eingestellt hat. Wie stehen die Leute heute zum Umgang der chinesischen Regierung mit der Pandemie?
Die meisten sind nicht kritisch. Das ist mein Eindruck. Und die meisten haben auch das Narrativ übernommen der Staats- und Parteiführung, das zum Ende der Pandemie hin verbreitet wurde. Wir haben Menschenleben dadurch gerettet, durch diese Maßnahmen und es besser gemacht als andere Länder. Das hört man immer wieder von Leuten, dass dabei massiv Menschenrechte eingeschränkt wurden, dass alle überwacht wurden. Wir haben vorhin kurz über die Apps gesprochen, dass zum Schluss innerhalb kürzester Zeit bis zu 1,5 Millionen Menschen gestorben sind. Das gibt es keine offiziellen Zahlen dazu. Das sind Schätzungen von Wissenschaftlern im Ausland. Aber es sind sehr viele Menschen gestorben, das ist klar. Weil man schlecht vorbereitet war auf das Ende der Maßnahmen. Das spielt da überhaupt gar keine Rolle. Und es gibt keine unabhängigen Medien in China. Es gibt keine Zivilgesellschaft, die das aufarbeiten oder aufgreifen könnte. Und so kommt die Staats- und Parteiführung damit durch.
Wie sinnvoll war denn die Null-Covid-Politik dann rückblickend?
Das ist eine gute Frage. Sinnvoll und nicht sinnvoll, das hat mir Professor Xin Dongyan gesagt. Er ist Pandemie-Experte an der Universität Hongkong. Und ich habe mit ihm auch schon während Covid gesprochen, immer wieder, habe ihn interviewt. Und ich muss dazu sagen, er ist der Einzige, der mir jetzt geantwortet hat. Alle anderen, und das waren eine ganze Menge an Experten, die wir versucht haben, hier zu kontaktieren, in China und in Hongkong, in der chinesischen Sonderverwaltungsregion, außer Professor Xin, haben alle nicht auf meine Anfragen reagiert. Und ich finde, das zeigt nochmal, wie sensibel das Thema nach wie vor ist in China. Sinnvoll war die Null-Covid-Politik, das sagt der Professor, ganz zu Beginn der Pandemie, als das Virus noch sehr tödlich war, als es keine Impfstoffe gab und als es zwar ansteckend war, aber nicht so hoch ansteckend wie zum Schluss. Aber als es dann eben zu Omikron, zu dieser hoch ansteckenden Variante mutierte, dann hätte man damit aufhören müssen, beziehungsweise hätte sich auf die Öffnung vorbereiten müssen.
To some extent it works. And it actually helps to reduce the damage brought by the virus.
Bis zu einem gewissen Grad habe es funktioniert, nur Covid. Es habe geholfen, den durch das Virus verursachten Schaden einzugrenzen und auch Leben zu retten. Und zwar in der ersten Phase der Pandemie, aber später dann war dieser Ansatz völlig falsch, sagt der Professor. Und China habe zu lange daran festgehalten und das habe eben enormen Schaden verursacht an der Wirtschaft, dem gesellschaftlichen Leben und auch an vielen anderen Aspekten. Und diese Nebenwirkungen sind zum Teil bis heute spürbar.
Du hast es vorhin schon angedeutet, China hat plötzlich geöffnet, weil das Virus nicht mehr zu kontrollieren war und die Bevölkerung war nicht darauf vorbereitet.
Genau, wir hatten ja 3 Jahre Null-Covid. Man muss dazu sagen, dass ganz am Anfang gab es das ja nicht. Da hat man sogar versucht, die ersten Fälle in Wuhan zu vertuschen, hat dann aber relativ konsequent diese Null-Covid-Politik durchgezogen. Und das hat der Professor auch schon gesagt, China hat dadurch Menschenleben gerettet, denn es gab kaum Fälle für eine lange Zeit hier in China. Man musste sich ja auch eigentlich keine Sorgen machen, sich anzustecken. Zwar mit einem enormen Aufwand, aber China hat sich Zeit dadurch gekauft. Das Problem ist, dass Chinas Führung diese Zeit nicht genutzt hat. Das sagt auch Professor Jin aus Hongkong. Man hat keine Medikamente angeschafft, wie Paxlovid beispielsweise, die den Verlauf von einer Covid-Erkrankung mildern. Aber auch einfache Schmerzmittel wie Fiebermedikamente, wie Ibuprofen oder Paracetamol. das war kaum verfügbar, als das Virus ausgebrochen ist hier. Es gab keine Schnelltests. Der Rest der Welt hat Schnelltests genutzt. In China gab es die nicht. Hier wurde alles mit PCR-Tests gemacht. Und das Gesundheitssystem, das war auch nicht darauf vorbereitet.
Aber China hat ja früh Impfstoffe gehabt und hat auch viel geimpft. Hat das einen Unterschied gemacht?
Das stimmt. China hat viel geimpft, sehr viel geimpft. Aber China habe nicht effektiv geimpft, das sagt Professor Xin Dongyan. Denn es wurden zuerst vor allem junge Leute geimpft. Die sollten weiter zur Arbeit gehen, dass das Leben, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt. Aber die sind ja bekanntlich weniger von dem Risiko betroffen, an Covid schwer zu erkranken oder zu sterben. Und damit hat China anders geimpft als der ganze Rest der Welt.
They did not vaccinate the elderly in the initial phase.
Er sagt, man habe in der ersten Phase, in der Anfangsphase der Pandemie, die älteren Menschen nicht geimpft und das beruhe auf einem falschen Konzept. Und dann, ja, im späteren Stadium der Pandemie waren viele immer noch nicht geimpft. Einige ältere Menschen haben sich auch Sorgen gemacht wegen der Impfung. Und er sagt, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Er sagt, es wurden in China Leute geimpft, aber es hat so lange gedauert und, was auch noch dazu kommt, seiner Meinung nach, die chinesischen Impfstoffe sind weniger wirksam als mRNA-Impfstoffe und sie schützen auch nicht so lange.
Der Professor Xin Dongyan sagt, ältere Leute waren skeptisch gegenüber Impfstoffen, aber das gab es ja auch bei uns.
Das stimmt, aber also zumindest aus meiner Erfahrung war es so, dass die meisten in Deutschland froh waren, die meisten Älteren, wenn sie eine Impfung bekommen haben und dann geschützt waren. Und hier in China habe ich doch eine viel größere Skepsis gegenüber den Impfstoffen wahrgenommen, besonders eben bei den alten Leuten. Und das kommt vermutlich auch daher eben, dass man zuerst die jungen Leute geimpft hat und dann hat sich so ein bisschen so ein Mythos verbreitet, dass Impfen nichts für alte Leute sei. Und das war fatal, denn als das Virus ausgebrochen ist, sind vor allem alte Leute gestorben, die nicht geimpft waren.
Ganz kurz, Benjamin, warum hat sich denn China nicht auf die Öffnung vorbereitet?
Das ist eine gute Frage und man kann es nicht genau sagen. Es gibt keine klare Antwort darauf, aber eine Vermutung ist schon, dass das politische System in China zu starr ist und zu hierarchisch. Xi Jinping, der Staats- und Parteichef, hat gesagt, wir machen null Covid und dann haben alle mitgemacht, alle mitgespielt. Auch Wissenschaftler, obwohl viele von denen hätten wissen müssen, dass es ab einem gewissen Punkt nicht mehr geht und dass man sich eben mit einer Exit-Strategie vorbereiten müsste.
Man kann ja eigentlich sagen, dass die Politik versagt hat. Hat der Umgang dann mit der Pandemie etwas am Vertrauen in den chinesischen Staat geändert?
Also als dieses Null-Covid-System zusammengebrochen ist und alle Maßnahmen auf einmal abgeschafft wurden und alle auf einmal Corona hatten, da war jeder auf sich selber gestellt und von der totalen Kontrolle zu fast schon Anarchie wurde da umgeschaltet für eine Zeit lang. Das war wirklich eine verrückte Zeit. Und dann zurück zur in Anführungsstrichen Normalität. Und für viele Leute und auch für mich, wenn ich so zurückblicke, das erscheint fast wie so ein Film. Wenn man daran denkt, diese Leute mit diesen Schutzanzügen und die Überwachung. Und ich glaube einfach, dass die meisten Menschen schnell vergessen wollen, was da passiert ist. Und das ist ja auch menschlich. Und bei der Mehrheit der Menschen denke ich auch nicht, dass sich was am Vertrauen in den Staat geändert hat. Da kommen wir auch nochmal zum Thema Aufarbeitung, Transparenz, freie Medien. All das gab es und das gibt es ja hier in der Volksrepublik nicht. Aber was es auf jeden Fall gibt, und das gab es vorher und das gibt es auch jetzt. Es gibt schon bei vielen Menschen nämlich so eine Grundskepsis wahr.
Mhm, was meinst du damit?
Zum Beispiel, wir haben es ja eben schon gesagt, bei den Impfstoffen. Da gibt es auf jeden Fall mehr Skepsis hier als in Deutschland. Nicht nur bei den Älteren, da ganz besonders, aber auch bei Jüngeren. Es gab auch Skepsis an den Maßnahmen. Aber da wurden dann eben häufig lokale Behörden beschuldigt, dass der Unmut bis ganz nach oben reicht und dass Leute zum Beispiel das System in Frage stellen oder die Führung kritisieren, Xi Jinping und die ganze Staats- und Parteiführung, das habe ich tatsächlich selten erlebt. Aber es gab ja auch Proteste Ende November 22 und die müssen wir auf jeden Fall auch kurz erwähnen, weil die schon sehr besonders waren für China.
Bei diesen Protesten warst du ja auch dabei als Reporter. Da wurde ja auch die Regierung und sogar zum Teil Xi Jinping kritisiert.
Genau, das gab es tatsächlich. Aber man muss dazu sagen, das waren keine großen Proteste, das waren keine riesigen Massenproteste. Aber klar, das war sehr außergewöhnlich, sehr ungewöhnlich für China. Auch weil es in mehreren Städten Proteste gab, nicht nur hier in Beijing, auch in Shanghai und in anderen Städten gegen die Covid-Maßnahmen, aber dann zum Teil eben auch darüber hinaus gegen die Staats- und Parteiführung und auch gegen den Staats- und Parteichef. Auslöser für die Proteste, das war ein Brand in einem Wohnhaus, bei dem Menschen starben, weil wegen der Covid-Maßnahmen die Feuerwehr nicht in das Wohnhaus rankam und das Haus auch nicht evakuiert werden konnte. Die Proteste waren dann aber auch schnell wieder vorbei. Größtenteils ging die Polizei nicht hart gegen die Demonstrierenden vor, vor allem hier in Beijing nicht. Aber viele Menschen wurden danach festgenommen und sind dann zum Teil auch für eine Zeit im Gefängnis verschwunden.
Du hast jetzt kürzlich mit einer Person gesprochen, die bei den Protesten dabei war.
Genau, und diese Person, die verschwand dann eben auch für eine Weile im Gefängnis, ohne Urteil, ohne Prozess übrigens, dafür, dass sie bei diesen Protesten dabei war, dafür, dass sie gegen die Covid-Maßnahmen protestiert hat. Und die Polizei hat diese Person vermutlich durch Gesichtserkennung ausfindig gemacht, ganz klar ist es nicht. Und ja, dann eben festgenommen. Und diese Person blickt heute ziemlich ernüchtert auf die Ereignisse.
Ich würde nicht mehr protestieren. Mir selbst auf persönlicher Ebene bringt das überhaupt nichts. Ich denke, dass die meisten Menschen in China deswegen unpolitisch sind. Sie sehen, dass, egal wie sehr man es auch versucht, die Gesellschaft immer dieselbe bleibt. Diese Versuche lohnen sich nicht.
Genau, ihr habt es gehört, wir haben die Antwort nachgesprochen zum Schutz dieser Person, die mir dann ja trotz dieser ganzen Ernüchterung aber auch gesagt hat, ja, ich glaube, dass wir mit unseren Protesten gegen die Maßnahmen zum Ende von Null-Covid auch was beigetragen haben. Denn wenige Tage danach war ja offiziell Schluss. Ob das wirklich der Grund war oder ob es einen anderen Grund gab, das wissen wir natürlich nicht. Darüber wird nicht gesprochen in China und wir werden es vermutlich auch nie erfahren.
Danke dir, Benjamin Eisel. An Axel Dorloff noch die Fragen, wie geht es jetzt weiter eigentlich mit der Suche nach dem Ursprung von Corona? Also wann wissen wir mit endgültiger Sicherheit, woher das Virus kam?
Na, erstmal können wir festhalten, das Coronavirus hatte vermutlich auf dem Wuhan-Markt seinen natürlichen Ursprung. Das ist momentan die wahrscheinlichste Hypothese. Klar ist aber auch, um die wissenschaftlich wirklich fundiert zu belegen, wäre es sehr hilfreich, wenn China wissenschaftlich besser kooperieren würde. Wenn man sich zum Beispiel diese großen Tierfarmen in Südchina angucken würde aus wissenschaftlicher Sicht. Das ist auch deshalb wichtig, weil es ja darum geht, bestimmte Risikofaktoren für künftige Pandemien zu minimieren, auszuschließen. Wenn man künftig besser vorbereitet sein will auf so eine Pandemie, müsste man die Wissenschaft machen lassen und das Thema weniger politisieren.
An Benjamin Eisel in Beijing die Frage, was hat China aus der Pandemie gelernt?
Schwer zu sagen, oder wie man hier in China sagt, Nanshuo. Man kann nämlich nicht in den innersten Machtzirkel der obersten Führungsebene der kommunistischen Partei blicken. Das ist alles sehr intransparent. Vielleicht, möglicherweise wird im Hintergrund aufgearbeitet, wurde was aufgearbeitet, was war gut, was war schlecht. Meine Vermutung ist aber, dass dies nicht geschieht oder nicht geschehen ist, denn so ist es oft in China. Wenn Fehler gemacht werden, vor allem auf der obersten Ebene, dann heißt es Schwamm drüber und es geht weiter. Und deswegen bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob Chinas kommunistische Führung viel anders oder vieles besser machen würde, wenn es nochmal so eine Pandemie gibt. Wir hatten ja dieses Beispiel, ja, sich auf eine Öffnung vorbereiten. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Fehler nochmal gemacht werden.
Wie wichtig ist euch eine Aufarbeitung vom Ursprung des Coronavirus? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Wir freuen uns über Anmerkungen, Lob und Kritik. Florian hat uns eine E-Mail geschrieben. Er interessiert sich für das Verhältnis zwischen China und Indien und wie China auf Indien schaut. Danke für diesen Vorschlag. Packen wir uns auf die Liste für das nächste Jahr. Hier noch ein Podcast-Tipp. Während wir regelmäßig nach China blicken, lohnt es sich auch, einen Blick ins Nachbarland zu werfen, nach Polen. Das Land ist immer noch mitten in einem spannenden Umbruch, soll nach 8 Jahren unter nationalkonservativer Führung nun wieder offener und europäischer werden. Aber kann das gelingen? Und was sagen die Polinnen und Polen dazu? Antworten liefert der Podcast in Polen aus dem Studio in Warschau. In Polen hört ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Genauso wie unseren Podcast Welt macht China. An dieser Folge haben mitgemacht Benjamin Eissel, Astrid Freieisen und Axel Dorloff. Vielen Dank an unsere Gesprächspartner Professor Fabian Lehnderz vom Helmholtz-Zentrum in Greifswald und Dindong Yan von der Universität Hongkong. Technik und Ton, Grit Künzel und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Eva Lambi-Schmidt, Zui Mu, Steffen Wurzel, Fanny Michaelis und Marc Krüger. Wir gehen in die Winterpause und sind Anfang März wieder für euch da. Bis dahin habt eine gute Zeit und frohe Feiertage und guten Rutsch. Mein Name ist Joyce Lee.